Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo, wir begrüßen euch zur nächsten Runde des Podcasts Stammtisch, an dem Redaktorinnen und Redaktorinnen der Zeitung Reformiert mit Gästen über Aktuelles und Ewiges diskutieren. Unser heutiges Thema ist ein bemerkenswerter Satz, der in der Mai-Ausgabe von Reformiert zu lesen war, und er lautet: Der Rausch ist der Kern des religiösen Empfindens. Diese Aussage machte der Journalist und Autor Paul Philipp Hanske im Rahmen eines Interviews, das wir anlässlich seines neuen Buchs geführt haben. Er hat das zusammen mit Benedikt Zahreiter geschrieben und es heißt Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie. Und darin spüren Hanske und Benedikt Zahreiter der Sehnsucht nach Rauschzuständen nach, also Ekstasen, die zum Beispiel durch Musik, Tanz, exzessiven Sport und auch Substanzen wie LSD und MDMA entstehen können. Paul Philipp ist hier nun per Zoom sozusagen mit uns im Studio. Er lebt in München. Hallo Paul Philipp.
Hallo. Hallo nach Zürich.
Und hier am Mikrofon sitzen Felix Reich und ich, Arno Koltheusen von der Reformiert-Redaktion.
Hallo.
Mein Kollege Felix hat nämlich Paul Philipps Aussage, dass der Rausch der Kern religiösen Empfindens ist, etwas entgegenzusetzen. Aber darüber diskutieren wir dann ein bisschen später. Bevor ich ein paar Fragen an dich stelle, Paul Philipp, habe ich eine Frage an euch beide, auch an dich, Felix. Beziehungsweise bitte ich euch doch mal zu erzählen, wann ihr zum letzten Mal einen Zustand erlebt habt, den ihr als spirituell oder religiös bezeichnen würdet. Also was ist da geschehen?
Großes Schweigen. Fängst du an?
Wer beginnt?
Du. Du beginnst.
Ich beginne.
Der Rauschexperte okay. Beginnt.
Genau. Okay, gut. Ja, dazu muss ich sagen, ich bin selbst auch noch christlich, allerdings katholisch. Habe so ein klassisch katholisches, wahrscheinlich distanziertes Verhältnis zur Kirche. Ich weiß, wann ich niederknien muss in der Liturgie und wann ich mich bekreuzigen muss. Und ich bin im ganzen Prinzip ja schon wohlwollend eingestellt, sonst wäre ich ja nicht immer noch Teil davon. Aber es gibt dann doch auch eine gewisse Ferne dazu, nicht nur jetzt politisch, sondern auch ein bisschen was den ganzen Ritus anbelangt. Weil, wenn ich ehrlich bin, hat mich das in der Kirche organisierte Glauben dann doch die meiste eigentlich eher angeschwiegen. Ja, man sitzt drinnen und macht so mit, und dann gibt es manchmal persönliche spirituelle Momente, wenn man tatsächlich so etwas wie betet oder wenn man irgendwie so eine persönliche Nähe sucht zu Instanzen. Aber das, was jetzt hier praktiziert wird, trotz Weihrauchgeschwänke und Orgel und Gesang, ist dann doch, und ich glaube, da geht es vielen so in den heutigen Kirchen, ist dann etwas, ja, da spricht nicht gerade eine transzendente Instanz zu einem. Die schweigt einen eher an. Das ist natürlich auch irgendwie ein Zeichen vielleicht von christlichen Glauben und von Religion in der Gegenwart. Und auf der anderen Seite, also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die jetzt die Rauschzustände nutzen, um da besonders spirituelle, innige Erfahrungen mitzumachen. Das ist irgendwie etwas, was wir auch ein bisschen mit Argwohn betrachten. Also das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Szene, über die wir geschrieben haben. Wir handhaben das aber nicht unbedingt so, dass wir jetzt unser Transzendenzerlebnis jetzt irgendwie im Psilocybin oder MDMA-Rausch oder DMT-Rausch zu erleben. Aber, das große Aber, ich weiß zumindest, aus welcher Ecke da geschossen wird, ja, und wo sich etwas öffnet, wenn man wollen würde, dass man da weiter hineingeht. Und das ist schon bei den klassischen psychedelischen Erfahrungen diese Auflösung der Bewusstseinsstruktur, und die dann oft einhergeht mit einem Einheitserlebnis, was jetzt irgendwie in den meisten Konsumenten ist es jetzt mit Natureinheit verbunden. Also das ist mir durchaus bekannt, das kenne ich sehr gut, wie sich das anfühlt, wenn man auf einmal sich all eins fühlt mit dem mit der umgebenden Welt. Darf ich? Wenn sie auf einmal auch die Möglichkeit ergibt, die ja sonst dem rationalen Denken ganz verschlossen ist, dass man auf einmal von der Beseeltheit der Dinge ausgeht. Und das passiert nicht allzu oft, aber durchaus regelmäßig.
Aber kannst du dich an was erinnern, ganz konkret? Also ein letztes Erlebnis, wo du ein Gefühl von Spiritualität hattest, also egal wo auch immer, das muss ja nicht mit Rausch zusammenhängen, da wären wir schon direkt beim Thema gewesen. Oder fällt dir so auf die Stelle nichts ein?
Ich wollte es erstmal ex negativo beantworten, wo das Ganze wirklich eher nicht stattfindet. Nämlich. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass jetzt irgendwie für mein Glaubensverständnis gehört dieses persönliche spirituelle Erleben nicht unbedingt dazu. Also ich bin okay damit, dass ich jetzt hier nicht angesprochen werde, Paulusmäßig von einer transzendenten Instanz. Und ich glaube, ich würde dann eher wahrscheinlich auch davor erschrecken und würde mir denken, ist das jetzt eine Psychose oder so etwas. Insofern würde ich das gar nicht mal als Mangel, sondern eher als Zeichen der zeitgenössischen Transzendenzerfahrung sehen. Das andere ist aber, das ist mir durchaus vertraut, also das Letzte, was mir einfällt, war vielleicht tatsächlich irgendwie in so Rauschzuständen, das mit dem Konsum von DMT einherging. Das ist ein starkes Halluzinogen. Und wo ich tatsächlich an einen Ort geführt wurde, der so ganz und gar nicht von dieser Welt ist, der so ganz anders ist. Und da überraschenderweise, weil ich damit wirklich nicht gerechnet habe, dann auf meine Familie getroffen bin. Also diese Rauschzustände sind auch eigentlich eher was irgendwie eher so jenseits der Familie stattfindet, was man eher mit sich oder mit Freunden ausmacht. Und dann bin ich an einen Ort geführt worden, wo in einem sehr skurrilen Gefährt mehr oder weniger so meine Familie auf mich gewartet hat. Und ich wurde da so hingeleitet und musste das natürlich dann nachher als sehr bedeutungsvoll irgendwie interpretieren. Also das war jetzt irgendwie da, dass ich genau das erlebt habe, ja.
Was Übermenschliches, ja.
Dass ich jetzt dann nicht irgendwie einen super solitären Ego-Zustand erlebt habe, irgendwie, wo ich mit Delfinen oder sonst was schimmern, sondern eher so eine sehr alltägliche Situation. Das war eher wie so ein Auto, wo ich einsteigen musste. Und das war super interessant. Da ich mir gedacht, so, ja, okay, gut, das hat wohl was zu bedeuten.
Ja.
Was habe ich dann irgendwie so interpretiert, okay, da geht es um Aufgaben und so etwas, die ich wahrnehmen muss und auf die wurde ich dezent hingewiesen, von wem auch immer.
Okay, das war also schon ein bisschen ein Trip dahin, oder? Mittels einer Substanz.
Genau.
Du,
genau,
Felix, ich nehme an, du hast eine andere Episode zu erzählen.
Eine spirituelle Erfahrung. Zuerst habe ich natürlich gleich ein bisschen Mühe, was ist Spiritualität? Ist ja so ein ganz weiter Begriff. Und eine Frage forderte mich ein bisschen heraus, weil ich mich durchaus als gläubig bezeichnen würde, aber tatsächlich ein bisschen Mühe habe, von Glaubenserfahrung zu sprechen. Also eben das, was jetzt auch ex negativo beschrieben wurde, würde ich natürlich alles unterschreiben, weil ich Glauben auch nicht mit Rausch oder mit Ekstase verbinde. Aber ich könnte es vielleicht... Zugleich würde ich schon sagen, dass ich so spirituelle Momente habe. Und das kann sein, dass ich ein vertrautes Kirchenlied singe mit einer größeren Gemeinde, wie zum Beispiel Wer nur den lieben Gott lässt walten, ein Lied, das mich seit Kindsbeinen begleitet, dessen Text mich schon oft getröstet hat, dessen Melodie mir so vertraut ist, dass der Text wie mehr bedeutet, als er als Text bedeutet, so, und da überkommt mich so ein Gefühl. Oder wenn mich manchmal im Alltag einfach so ein großes Gefühl von Dankbarkeit überkommt. Das sind auch so spirituelle Momente. Ich würde dann aber gut reformiert noch den Vorbehalt setzen, ob das jetzt wirklich Gotteserfahrung ist, sondern sonst irgendwas. Also ich würde wirklich daran festhalten, dass Gott unverfügbar ist und dass wir nie ganz wissen, in welch, also ich hoffe ja darauf, dass er da ist, aber ob es jetzt wirklich so die Geisterfahrung ist oder nicht, da würde ich den Vorbehalt setzen. Aber irgendwie so spirituelle Momente sind für mich dann, wenn ich wenn mich Dankbarkeit überkommt oder wenn ich das Gefühl habe, jetzt sind alle Möglichkeiten am Ende und es scheint nochmal etwas auf. Das kann an einem mit einem lieben, im Sterben liegenden Menschen sein, der nochmals die Augen öffnet und mir was für mein ganzes Leben sehr Kostbares mitgibt, so in einem Moment. Und das verknüpfe ich schon mit Gott, glaube ich. Also wo wie zwischen Menschen noch etwas dazukommt, über was diese Menschen eigentlich nicht verfügen.
Mhm.
Und dass wir auch nicht herbeireden oder herbeiarbeiten können, sondern dass so sich ereignet. Und das können ganz kleine Dinge sein und die verbinde ich mit Gott. Mhm.
Paul Philipp, du nickst, du würdest das bestätigen oder kennst du das auch, das Gefühl?
Ja, auf alle Fälle. Also die Frage ist, glaube ich, wo man die Schwelle für Spiritualität ansetzt. Also das ist mir auch sehr, sehr vertraut, dieses Gefühl, auch was jetzt gerade genannt wurde, diese emotionale Ergriffenheit bei gewissen Liedern zum Beispiel.
Auch Kirchenliedern oder gar nicht?
Doch, auch. Also durchaus. Ich bin doch auch, bei mir ist es tatsächlich, also bei mir gibt es eine große emotionale Ergriffenheit, wenn ich den Beatles-Song Long, Long, Long höre von George Harrison, wie alle George Harrison-Stücke sehr fein, sehr emotional. Und ich habe erst spät gelernt, dass die Liebe, von der dieses Lied handelt, anscheinend irgendwie immer eine spirituelle Liebe war, von der George Harrison hier singt, was mich auch sehr gerührt hat, weil eigentlich kann man es auch irgendwie auf menschliche, auch durchaus auch auf erotische Liebe hinmünzen betrachten. Aber das ist es etwas zum Beispiel, wo ich immer sehr ergriffen bin davon. Also und ich weiß aber jetzt nicht genau, wo jetzt wo ich für mich die Linie ziehen würde zwischen so etwas wie einer emotionalen Ergriffenheit. Dankbarkeit empfinde ich auch sehr oft. Und dann tatsächlich dieser aber vielleicht hat das auch schon wieder mit unserer Definition von Spiritualität zu tun, dieser Spiritualitätserfahrung, die tatsächlich, wir definieren es so, dass es etwas radikal anderes ist, was da ins Leben hineingreift irgendwie und wo man auch oft tatsächlich merkt, dass da etwas, dass da eine gewisse Macht herrscht. Und das ist was, ich glaube, das ist eine sehr enge Definition von Spiritualität. Und das kommt nicht allzu oft vor bei mir, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen.
Also das diese ist Form ist mir fremd. Also ich würde, also es kam bei mir, glaube ich, noch nie vor. Aber was du vorher beschrieben hast, diese, wo trennen wir oder wo ziehen wir die Linie? Ich merke bei mir, dass mir diese Linie immer unwichtiger wird, irgendwie. Also ob eben jemand anderes sagt vielleicht emotionale Ergriffenheit, sagt Liebe, sagt höhere Macht, ich sag Gott, aber die Erfahrung ist ja die gleiche. Und je länger, je mehr habe ich das Gefühl, für mich, weil ich glaube, für mich deshalb ist es Gott und für jemand anders ist es irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Aber vielleicht spielt es gar nicht so eine Rolle, wie wir das, welche Etikette wir brauchen und wie wir das jetzt genau benennen. Also das ist ja das Schöne am biblischen Zeugnis, dass Gott ja da keinen Namen hat oder ganz viele Namen. Und darum, ja, ist mir wirklich diese Linie nicht mehr so wichtig oder diese Etikettierung, diese Schubladisierung ist mir nicht mehr so wichtig. Sondern mehr so das Vertrauen, dass solche Momente möglich sind, glaube ich. Das ist mir viel wichtiger. Und ja, auf das andere, auf das wir jetzt wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, da bin ich wirklich Laie. Und das verbinde ich auch nicht so mit meiner Religiosität.
Du meinst den Rausch?
Den Rausch, genau. Diesen Spoiler hast du ja schon gesetzt.
Ja, also ich glaube, das Problem ist eben gerade, wo fängt Spiritualität an? Aber ich glaube doch in beiden Aussagen von euch zu hören, dass es eine Art Verbindung ist mit was, du sagst, Unverfügbarem oder etwas Größerem, einen Zugang zu etwas zu finden, das sich einem plötzlich eröffnet, durch welche Mittel auch immer.
Ich glaube, mir ist noch wichtig, dass es hier geschieht. Also für mich ist es eben gerade nicht etwas, wo etwas völlig anderes hereinbricht. Also es ist vielleicht auch mein Gottesbild oder meine Vorstellung von Glaube, dass Glaube nicht etwas ist, was sich auf etwas bezieht, das irgendwo in einem Jenseits ist, wo dann ab und zu eine Türe aufgeht und mich in eine andere Welt entführt. Als Christinnen und Christen, auch im Alten Testament, ereignet sich ganz viel hier in dieser Welt. Ist ein Gott, der mit den Menschen unterwegs ist, wo es sich hier im ganz Kleinen eben, also die Evangelien erzählen davon, im Elend, im Schönen, im Schweren, also dass es hier passiert und nicht etwas ist, was irgendwo weggesperrt ist und ab und zu die Tür aufgeht und mich in eine fremde Welt entführt. Also das ist für mich nicht, also das ist für mich nicht Spiritualität, sondern Spiritualität oder Glaube ist etwas, das sich in meinem Leben hier in dieser Welt abspielt und auch ein Gott, der hier präsent ist und nicht irgendwo auf Wolke irgendwas und ab und zu nimmt er mich hoch und berauscht mich und wirft mich wieder raus.
Also so. Und kann auch Transzendenz etwas ganz Pragmatisches sein für dich und nicht unbedingt eine außer- oder übersinnliche Erfahrung.
Ja, das habe ich einfach nicht, das habe ich nicht gemacht und suche ich auch nicht. Also ich finde die Ekstase toll, aber wenn ich jetzt irgendwie an einer tollen Party bin oder sonst irgendwie beschwipst, dann verbinde ich das nicht mit, das verbinde ich dann nicht mit meinem Glauben, wirklich. Dann ist es einfach gute Musik und ich fühle mich gut und das reicht mir total. Da brauche ich auch keine Transzendenz.
Das ist vielleicht der Unterschied zwischen den Reformierten und den Katholiken,
vielleicht.
Oder?
Vielleicht.
Ja, scheint mir auch gerade irgendwie ein entlang gut bekannter Konfessionsgrenzen zu sein.
Genau. Genau. Vielleicht kommen wir an dieser Stelle auch gerade nochmal auf euer Buch zu reden, wo es ja dann auch darum geht, wie eigentlich Ekstase der Ursprung der Religion ist und war und eigentlich aus den hiesigen Kirchen verschwunden ist. Und zwar sagt ihr im Buch, dass die Zweiteilung des Menschen in Körper und Seele eigentlich die Grundlage für die Urreligion ist. Und zwar, weil Menschen glauben, dass die Seele in einem Jenseits weiterlebt, versuchen Schamaninnen und Schamanen mit den Jenseits Kontakt aufzunehmen, um eigentlich an Informationen für das Diesseits zu erlangen. Und das mittels Rauschzuständen. Und das nennt die ja, also sofern ich das richtig gelesen habe, betrachtet die als Urreligion. Dann ist meine Frage, Paul Philipp, betrachtest du die Ekstase dann also auch als unabdingbar, um Transzendenz zu erlangen?
Naja, wir berufen uns in unserer Argumentation ja erstmal auf anthropologische Erkenntnisse. Und da kann ich ja vielleicht kurz erläutern, wie wir zu unseren Aussagen kamen. Wir haben festgestellt, dass in der Gegenwart dass der Schamanismus eine ganz große, wichtige Rolle in allen ekstatischen Bewegungen spielt, wie der gerade generell irgendwie sehr, sehr groß und sichtbar ist. Und das Schamanismus auf der einen Seite hat eine Ausprägung in der Gegenwart, also jetzt nicht nur diese ganzen Modephänomene, sondern das ist tatsächlich eine praktizierte Religion von meist nordsibirischen Völkern. Sobald man aber das Ganze jetzt religionshistorisch zurückverfolgt, findet man, je weiter man zurückkommt, überall, in allen, auf allen Kontinenten, findet man dieselben schamanistischen Versatzstücke, dieselben Elemente in allen Religionen. Und es ist dann einfach nur ein Kombinieren der Anthropologie, die sagt, okay, wenn etwas überall verbreitet ist, in allen, auf allen Kontinenten, je weiter ein Phänomen verbreitet ist, umso älter ist es. Das ist eine grundsätzliche Erkenntnis der Sprachwissenschaft. Mhm. Je weiter ein Wort verbreitet ist, umso mehr kannst du davon, umso älter ist der Wortstamm. Das wurde dann irgendwie auf die Kulturwissenschaft übertragen, weshalb man relativ präzise rekonstruieren kann, was denn tatsächlich so etwas wie Urreligionen waren. Und dass diese Erkenntnisse über diese Urreligionen, die passen dann sehr gut zu dem, was archäologisch, also das sind erstmal theoretische Erkenntnisse, und die passen dann sehr gut zu dem, was man archäologisch tatsächlich rausfinden kann. Dass auf allen Kontinenten finden sich Felszeichnungen, die sich sehr eindeutig als schamanistische Seancen interpretieren lassen. Und das ist erstmal auch nicht weiter verwunderlich, weil Schamanismus hat angefangen erstmal als ganz einfacher Jagdzauber. Ja, deswegen tauchen in allen schamanistischen Religionen tauchen so etwas wie Geweihmasken auf, ja, weil eine jenseitige Welt musste erstmal gnädig gestimmt werden, dass die Belange im Diesseits, das war in erster Linie Jagd und Heilung von Krankheiten, dass die Belange im Diesseits positiv beeinflusst werden mussten. Und dafür mussten dann die Schamanen und Schamanen in die jenseitige Welt hinüberreisen. Und diese Geschichte, wie von der du davon gesprochen hast, diese Leib-Seele-Trennung, die ist dazu natürlich eine Voraussetzung, weil du nicht mit deinem Körper hinüberkommst. Oder du kannst mit deinem Körper, es geht, geht über Körpertechniken, kannst du dich so beeinflussen, dass dein Geist oder wie man es auch immer nennen möchte, interessanterweise wird das in allen möglichen Kulturen dann als Vogel dargestellt. Die Seele, die hinüberfliegt in diese andere Welt, in die Geisterwelt, wird auf allen Kontinenten als Vogel dargestellt, der den Körper verlässt. Und dann wird im Jenseits werden Sachen beeinflusst, Geister gnädig gestimmt oder auch nur Entschuldigung gebeten dafür, dass Tiere gejagt werden zum Beispiel. Und dann wird wieder zurückgereist ins Diesseits und die Belange sind dann zum Guten gestellt der Gemeinschaft. Und das ist so etwas wie, das sind die ersten noch natürlich sehr animistischen, paganen sowieso, aber sehr animistisch gedachten Jenseitsvorstellungen, die in sowas wie Urreligionen vorhanden sind. Mhm. Und daraus entwickeln sich also dann, was dann stattfindet, ist, dass in der Jenseitswelt erstmal eine enorme Ausdifferenzierung stattfindet, wo verschiedene Rollen eingenommen werden und dann in den Monotheismen wird es wieder auf eine Person, auf eine Instanz, die dann irgendwie halt unser monotheistischer Gott ist, wieder eingeschrumpft. Zumindest in den großen monotheistischen Religionen, in den asiatischen Religionen schaut es ein bisschen anders aus. Aber wenn man das Ganze jetzt so betrachtet, dann ist auch das vielleicht gleich eine Erklärung darauf, dass ich jetzt gar nicht sagen würde, dass der Rausch so etwas wie der Kern des religiösen Empfindens ist. Es ist nur so, dass historisch gesehen oder anthropologisch betrachtet, hat die Ekstase nämlich gerade als Tool verstanden, als Werkzeug, um hinüberzukommen, ist so etwas wie die Keimzelle des religiösen Empfindens, was am Anfang aber auch erstmal nur von einer Person in der Gemeinschaft gemacht wurde, nämlich von der Schamanen und dem Schamanen. Und alles, was dann wir später die Ausdifferenzierung des religiösen Empfindens und Lebens sehen, geht quasi auf diese Szene zurück und da kommt man nicht vorbei. Und was an uns interessiert hat oder was wir interessant fanden, dass genau diese Praktiken, diese Körperpraktiken, die es ja ganz oft sind, dass die zwar aus den großen Religionen ganz oft ausgetrieben wurden, aber dann ganz oft immer wieder auftauchen. Ja? Mhm. Also bei den ganzen fernöstlichen Geschichten ist es noch sehr offensichtlich, wenn es um Meditation und diese Geschichten geht, aber eben auch bei so etwas wie den Pfingstbewegungen, die ein sehr animistisches Glaubensverständnis haben, was erstmal total schräg wirkt, wenn man es von außen betrachtet. Diese Zungenreden, die Heilungsgeschichten, die das Verhältnis, was sie auch dann zu Tieren haben, mit diesem Snake Handling, dass sie mit Schlangen tanzen und diese ganzen Geschichten. Wenn man das aber jetzt im Großen betrachtet, dann kehrt auf einmal da wieder ziemlich genau die animistischen, schamanistischen Praktiken, die am Anfang mal das religiöse Leben bestimmt haben. Und da redet man halt eher von so einer Breite von mehreren 10.000 Jahren, die da uns interessiert hat.
Und auch diese Exklusivität kehrt wieder zurück, oder? Es ist ja dann nicht die ganze Gemeinde, die das kann jetzt in der charismatischen Bewegung, sondern es sind ja auch einzelne Personen, die auserwählt sind, um eben diese Heilungsgeschichten zum Beispiel, die du angesprochen hast, das sind wieder einzelne Leute, die das können, die auserwählt sind, so, oder?
Genau. Obwohl das ist auch dann wieder sehr interessant, das ist die Frage der Bestimmung, ja, wer darf das jetzt? Das ist im Schamanismus ist das ein riesengroßes Thema. Wer ist geeignet dafür? Man muss es ja ganz nüchtern erstmal als Beruf betrachten. Also wer ist geeignet, diesen Beruf des Schamanen, der Schamanin einzunehmen? Da gibt es dann verschiedene Anzeichen dafür, die dann schon bei den Kindern bemerkt wurden, dass die eben was machen, dass sie was können, auch irgendwie diese körperliche Anzeichen. Und jetzt in den ganzen charismatischen Bewegungen ist dann so etwas, dass es ja eigentlich auch als unverfügbar gedacht wird und dass dann der Heilige Geist in die geeigneten Personen fährt. Aber alle versuchen es erst einmal und versuchen da in den entsprechenden Zustand zu geraten, aber nur bei ein paar klappt das halt. Und die nehmen dann aber wieder, und das ist dann, wenn man eben das Modell des Schamanismus vor Augen hat, dann wundert es einen gar nicht. Die nehmen dann eine Funktion für die ganze Gemeinde ein, indem sie zum Beispiel diese Heilungen übernehmen.
Und wie würdest du sagen, jetzt bei den charismatischen Bewegungen, ist es quasi demokratisch oder der Wettbewerb? Also quasi, wenn ich von mir behaupte, dass ich das kann und mir das genug Leute glauben, dann bin ich's. Es gibt ja keine Instanz, also bei der, wenn ich das, bei Schamanen war es eher die Gemeinschaft, die eben bestimmt, hat dieses Kind Anzeichen. Es gibt, glaube ich, auch Formen so quasi der Vererbung, wo's so wie ganze familiäre oder Stammbaumlinien gibt, die dieses Wissen weitergeben. Aber jetzt heute bei diesen charismatischen Bewegungen ist es ja dann so ein sehr basisdemokratischer Prozess quasi, oder? Wenn ich die Leute überzeuge, dass das der Heilige Geist ist, der mich beseelt, dann bin ich's.
Genau, also bei diesen Bewegungen, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben, das sind so Pfingstgemeinden in den Appalachen, das sind tatsächlich erstmal sehr unstrukturierte Gemeinden, wo es eigentlich wirklich nur um die Zusammenkunft geht. Es gibt dann schon irgendwie einzelne Leute, die jetzt irgendwie ein bisschen besser im Predigen sind und die dann auch gut vorlesen können. Da gibt es eine gewisse Rollenteilung, aber diese, was natürlich im Katholizismus am krassesten ausgeprägt ist, wahrscheinlich von allen Organisationen überhaupt auf der ganzen Welt, diese krasse Hierarchisierung und ganz spezifische Rollenteilung findet da nicht statt, und das ist ein buntes Durcheinander, wo es darum dann auch tatsächlich geht, dass der Geist in diese Menschen reinfährt. Aber, und das ist das Interessante, diese Pfingstgemeinden, die Beispiel diese Instanz der Zungenrede kann man anscheinend nicht so gut nachmachen. Also selbst wenn ich jetzt mit Zungenrede nachmachen würde und wäre nicht in der entsprechenden Ekstase, würden das die Leute tatsächlich hören. Das kannst du auch im Hirnscan, wenn du jemand reinschiebst und schaust, was dann im Gehirn passiert, das wird erkannt, wenn es irgendwie gefaked wird. Und das ist dann natürlich irgendwie so ein Instrument, dass, wenn jetzt die Zungenrede tatsächlich authentisch vorgeführt und stattfindet, dann ist es so ein Instrument, mit dem so etwas wie die, ja, wo es dann verbürgt wird. Oh, das ist aber jetzt gerade irgendwie die tatsächlich echte, da ist gerade der echte Geist in einen reingefahren.
Also das ist der ultimative Test, ist quasi die Zungenrede.
Genau, und da gibt es dann, also das gibt es in ganz vielen animistischen Religionen, die Zungenrede jetzt bei den Pfingstkirchen, bei den bei diesen animistischen Religionen in der Karibik, die dann gemeinhin irgendwie gern als Voodoo genannt werden, obwohl das irgendwie nur ein ganz unsaurer Sammelbegriff ist, Candomblé dann in Brasilien, finden dann auch Phänomene statt, die tatsächlich, also die Leute werden teilweise ganz steif, alle Muskeln erstarren, so das schaut aus wie ein epileptischer Anfall, was du auch anscheinend nicht von der Kraft her gar nicht vorspielen könntest. Du kannst die dann irgendwie zwischen, es gibt in der Candomblé-Bewegung, das ist in Brasilien, aber es ist auf demselben Grundstock wie wie Voodoo, westafrikanische Religionen, die dann in der Diaspora ein Eigenleben entwickelt haben. Da gibt es dann diesen Fall, dass die Leute auch von einem Geist ergriffen werden, total steif werden wie ein Brett, der ganze Körper, und dann kann man die zwischen zwei Stühle legen quasi und die liegen dann flach wie ein Brett dazwischen. Das wird kein Mensch aushalten, der nicht mal der Planking-Weltmeister könnte es irgendwie, können sich zwischen zwei Stühle
draufsetzen zählt dann nicht, sondern
ich glaube, das reicht dann schon, aber das ist ja ganz interessant. Also, ich bin ja eigentlich Soziologe und man muss die ganzen Sachen natürlich immer von seiner funktionalen Seite her betrachten, dass das quasi, das sind Praktiken, mit denen diese Unsicherheit von Glaubensbekenntnissen, mit denen die bearbeitet wird. Wenn du so eine Körperpraxis hast, die du einfach nicht nachmachen kannst oder nur enorm schwer nachmachen kannst, ist es natürlich, hat es erstmal die Funktion damit, um für Glaubwürdigkeit und Authentizität zu sorgen. Und das machen natürlich jetzt Gemeindenbewegungen, die erstmal sehr unhierarchisch geordnet sind, die stellen damit so etwas wie Eindeutigkeit her, würden die Soziologen sagen.
Aber ja, das ist interessant. Eben. Eindeutigkeit ist etwas, was ich mich nicht mit Glaube verbinde. Also für mich ist das dann doch das eben das Unverfügbare, das in dem Sinn auch im guten Sinn Unsichere, so wie eine Basis, und diesen Beweis, dass ich den gar nicht suche, das ist vielleicht auch der große Unterschied.
Ich glaube, das ist aber auch der große Unterschied, von welchem Grad von Kanonisierung man ausgeht. Also ich glaube, diese eher unorganisierten kleinen Gemeinden, die charismatischen oder dann eben diese synkretistischen Kirchen, wie Voodoo oder Candomblé, da bedarf es eben der Notwendigkeit, um so etwas wie Echtheit aufzuzeigen. Weil natürlich, sobald man es mit Glaubensfragen zu tun hat, die Frage der Scharlatanerie steht immer im Raum. Und die Frage ist es denn etwas vorgespielt und so. Und diese Frage, die wird einfach irgendwie nach oben delegiert, gesagt so, okay, wenn der Heilige Geist in die Person reinfährt, dann ist es wohl richtig.
Ja, und es gibt keine Tradition, die den Halt geben kann, oder? Man muss jedes Mal wieder von neu anfangen, jedem Plan
genau,
neu
das erweisen. Genau, das prozessiert immer genau in der Gegenwart. Und wir würden jetzt auch eben gar nicht sagen, dass wir es eben jetzt als besonders toll oder authentisch oder so irgendwas beurteilen würden. Es ist einfach halt nur, man kann es beschreiben und kann sagen, okay, die Transzendenzerfahrung ist so gelöst, dass die Ekstase einen ganz entscheidenden, zentralen Anteil daran hat. Und religionshistorisch gesehen geht halt diese Tradition tatsächlich bis zu den Anfängen des religiösen Erlebens zurück.
Das Interview damals in Reformiert, das hat ja dich, Felix, in der darauffolgenden Ausgabe zu Pfingsten, apropos Rausch, dazu veranlasst, eine Art Replik zu schreiben. Und du hast geschrieben, ich zitiere, der Glaube kann sich nie im zwischen Selbst- und Gotteserfahrung oszillierenden Rausch erschöpfen. Und du hast beschrieben, der Kern christlicher Religiosität sei vielmehr der Dienst am Mitmenschen und der Versuch, aus dieser Welt einen besseren Ort zu machen.
Was ich für Sätze schreibe.
Ja, das hat ja jetzt rein gar nichts mehr mit Rausch zu tun. Gibt es da für dich eine Hierarchie zwischen welcher Stellenwert hat Transzendenz und welcher Stellenwert hat jetzt eben Diakonie? Oder also schließt das eine das andere aus? Oder sind das zwei gleichwertige Kerne von Religiosität? Oder wie, ja,
wie ist mein Satz zu verstehen, willst du fragen?
Ja, was wolltest du sagen?
Das ist nie gut, wenn man seine Sätze erklären muss. Ich würde eine Hierarchie würde ich nicht machen, aber ich würde schon sagen, dass so wie ich das Evangelium verstehe, dass sich Glauben nicht im jetzt in der Ekstase erschöpfen sollte oder überhaupt im Selbstbezug. Also dass es im Glauben nicht nur um mich gehen kann, so, oder in auch, sondern also ja, der Klassiker ist, wenn als Jesus gefragt wird nach dem wichtigsten Gesetz, zitiert er ja das Alte Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott mit ganzem Herzen, irgendwie so paraphrasiert jetzt, und erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Also ich glaube, das ist schon ein Zentrum des Glaubens, dass es auch um, ja, ganz simpel darum geht, in kleinen Schritten, weil wir immer wieder scheitern, diese Welt hier zu einer besseren zu machen. Das würde ich schon hochhalten. Und ich glaube, das würde ich dann sagen, da geht es nicht nur darum, dass ich jetzt irgendwie ergriffen bin. Auch an Pfingsten werden ja die Apostel und Apostelinnen vom Heiligen Geist ergriffen, aber dann erzählen sie von Gott. Also es geht nicht, sie erzählen nicht einfach von sich. Es dreht sich nicht nur um sie allein. Und ich glaube, das habe ich, das scheint mir wichtig. Aber wenn jetzt jemand diese Erfahrung braucht, um irgendwie sich eine spirituelle oder religiöse Sicherheit zu finden und sich quasi neues Gottesvertrauen zu tanken, indem sie oder er Ekstase erlebt und Ergriffenheit erlebt, und dann in die Welt hinausgeht und die Mission erfüllt, dann ist es auch okay. Darum würde ich nicht hierarchisieren, aber ich würde sagen, es sollte sich nicht darin erschöpfen.
Ja. So. Aber braucht es die Transzendenz dann überhaupt für dich in Religiosität oder nicht? Also
Transzendenz
nicht zwangsläufig?
Ist die Frage, was das bedeutet. Ja. Also Transzendenz bedeutet für mich, dass also ich glaube, Transzendenz heißt für mich nur schon, wenn ich an etwas glaube, das außerhalb von mir ist, und wenn ich an Gott glaube, dann ist das ja schon, dann ist die Transzendenz ja schon da. Und eben wenn ich zum Beispiel die Behauptung aufstelle, dass ich etwas erlebe in ganz traurigen Momenten und da etwas aufleuchtet, was mir geschenkt wird, und ich verbinde das mit Gott, dann ist das für mich Transzendenz. Mhm. Also Transzendenz ist für mich eben gerade nicht, dass ich in einen völlig anderen Zustand gerate, sondern dass mir hier etwas geschenkt wird, das ich mit Gott verbinde.
Mhm. Das würdest du unterstreichen? Dem kannst du etwas abgewinnen, Paul Philipp?
Das ist es ja, die Frage, wie man es jetzt persönlich sieht. Und wir haben in unserem Buch auch bewusst nicht so viel von uns selbst schreiben wollen, weil wir diese sehr zeitgenössische oder moderne Form von Bekenntnisbuch, den wollten wir nicht noch ein weiteres Ding hinzufügen, weil wir auch denken, dass jetzt unser Fall dann irgendwie zu singulär ist, dass man das mit dem verallgemeinern sollte.
Aber im Podcast kannst du dein Bekenntnis noch loswerden. Das ist
genau, aber was wir jetzt erstmal im Buch gemacht haben, ist, dass wir mit vielen Leuten gesprochen haben und da viele Szenen besucht haben, die jetzt eine Form der ekstatischen Spiritualität leben. Mhm. Ja? Und die für sich da etwas entdeckt haben, was man nennen könnte, in der amtskirchlichen Religion vielleicht so nicht aufgetaucht ist. Interessanterweise waren eigentlich alle Personen, mit denen wir gesprochen haben, waren alles Frauen. Ja? Es waren alles ProtagonistInnen, also nicht nur ProtagonistInnen, sondern ProtagonistInnen. Und die haben alle eigentlich ähnliche Sachen erzählt. Und das fanden wir, also wir sind eigentlich ja Soziologen und das war für uns das Spannende, dass wir eigentlich ein Phänomen beschreiben. Dass wir selbst damit auch ein bisschen was zu tun haben. Und das ist, ich möchte mich auch davor der eigenen, vom eigenen Bekenntnis gar nicht drücken, aber erstmal, was wir eigentlich interessanter fanden, ist, dass wir dieses gesellschaftliche Phänomen beschreiben. Und was immer wieder aufgetaucht ist, ist, dass Frauen davon berichtet haben, dass sie eigentlich mit so etwas wie einem spirituellen Grundbedürfnis durchaus durch die Welt gehen und dass das durch das Christentum, wie sie es kennengelernt haben, nicht erfüllt oder sogar enttäuscht wurde. Und dass es alles Frauen waren, das hatte irgendwie, also mehr als eine Frau hat dann davon berichtet, dass die gerade im Katholizismus sehr verbreitete Abwertung mit der Sexualität und auch des weiblichen Körpers, also diese, die wirklich bis hin zu, ich muss euch das ja nicht erzählen, was das für krasse, teilweise psychotische Ausprägungen annimmt, dass das sie eigentlich mehr und mehr entfremdet hat von ihrem Glauben, aber sie haben trotzdem noch an etwas festhalten wollen und dann auf einmal kam es tatsächlich so eine Art Erweckungserlebnis, ganz oft in Proto-Gemeinde-Zusammenhängen mit anderen Frauen gemeinsam, wo irgendwelche Gruppen gebildet wurden, wo gemeinsam eine Form von neuen Glauben gefunden wurde, mehr oder weniger. Der dann interessanterweise, und das ist dann das, was uns daran interessiert hat, der dann immer relativ ähnlich strukturiert war, der dann irgendwie sehr viel pagane Elemente hatte, wo die auf einmal sich viel an der Kalendarik, die ja auch irgendwie im Katholizismus ist Kalendarik noch groß, aber eigentlich ist Kalendarik ja eine Sache von vor allem von paganen Religionen, dass der Jahreskreis besonders wichtig ist. Noch diese ganze Funktionalität irgendwie mit Fruchtbarkeitszauber und so etwas. Die dann irgendwie sich mit Kalendarik viel beschäftigt haben, irgendwie Sonnenwendtänze, aber auch irgendwie tatsächlich, wo dann der Körper auf der weibliche Körper auch in ihrem Fall wieder einen Platz drin gefunden hat, wo sie gesagt haben, das ist jetzt genau etwas, das ist die Form von Spiritualität, wo wir uns mit etwas verbinden, mit einer übernatürlichen Macht, wo wir zum ersten Mal das Gefühl haben, nicht irgendwie, dass es nicht Teile von uns gibt, die schmutzig sind, ja, und dass es nicht, dass da nicht irgendwas ist, was irgendwie was sublimiert werden muss oder was abgespalten werden muss, sondern da können wir jetzt wir so in unserer ganzen Körperlichkeit tatsächlich eine neue Form von Glauben leben. Ich fand es halt interessant, dass dafür vor allem pagane Modelle zur Verfügung standen, weil prinzipiell wäre das ja auch, das ist das, worüber dann wir beim letzten Mal gesprochen haben, dass so eine Form von inklusiven so eine Form von Inklusivität, dass wirklich tatsächlich alles, was zum Menschsein dazugehört, dass es auch irgendwie im Glauben aufgehoben ist, wäre ja auch irgendwie in christlichen Kontexten denkbar, ist es aber ganz oft nicht und deswegen haben diese Frauen halt dann sich anderweitig behelfen müssen und wurden dann fündig. Mhm.
Außer in der Mystik vielleicht, oder?
Aber das ist ja halt ein ganz großes sein. Genau, das ist ein ganz kurzes, ist ein Thema, was wir auch im Buch viel beschrieben haben, eigentlich irgendwie den Austrieb der Mystik aus dem katholischen Glauben, dass das natürlich immer eine wichtige Rolle gespielt hat, aber immer auch an den Rand gedrängt wurde und dann mit ein paar Mystikerinnen hat man seinen Frieden gemacht mit Teresa und mit Hildegard, aber eigentlich auch schon, also der Häresieverdacht stand immer im Raum und da wurde immer dafür gesorgt, dass es keine Massenbewegung wird, sondern dass da einzelne große Mystikerinnen, die wurden dann gestattet, aber es gab ja nicht so etwas wie eine mystische Massenbewegung im Katholizismus zumindest.
Wo ja auch, glaube ich, bei den Reformierten eher ein Schattendasein führt, oder? Oder noch stärker als im Katholizismus. Es gibt ja schon auch in der evangelisch-reformierten Kirche mystische Gruppierungen.
Mein Vater hat jeweils gesagt, dass die schönsten Strophen aus Ich stehe an deiner Krippe hier, dass die im alten Kirchengesangbuch wegen Mystikverdacht nicht drin waren. Also mit diesem, wenn meine Seele ein Abgrund wäre, das sind ja die schönsten Strophen, die jetzt zum Glück wieder drin sind. Aber ich glaube, das war so auf dem Index wegen Mystikverdacht. Das ist schon so. Aber da sind wir zum Glück weiter inzwischen. Und ja, also das würde ich sowieso sagen, also eben, was du beschrieben hast, dieses Bedürfnis kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, und ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwas, also dass sich das widerspricht, überhaupt nicht. Mm.
Noch vielleicht zum Schluss, Paul Philipp, du hast ja vorhin angesprochen, dass da sehr wohl, dass ihr sehr viele Frauen getroffen habt, die das Bedürfnis haben, dieses Bedürfnis aber nicht abgedeckt wird in der Kirche. Verstehe ich das auch ein bisschen als Bedauern, dass das da eben nicht mehr stattfindet?
Ja, nicht mehr. Also die Frage ist ja, hat es jemals in der Kirche groß stattgefunden? Na, sagen wir es mal so. Das ist ja auch ein Thema, was wir dann schon bei unserem letzten Gespräch kurz hatten. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es wahrscheinlich nicht bei allen Menschen, sondern dass es bei vielen Menschen ein Bedürfnis danach gibt, nach dieser Spiritualität und nach dieser Form von Verbindung mit irgendetwas, dann ist es ja eigentlich nur wünschenswert, wenn die Schwelle dazu möglichst gering gehalten wird, ja, wenn das leicht ermöglicht wird. Mhm. Diese Frauen, die ich da getroffen habe, das ist teilweise waren es auch irgendwie sehr bürgerliche, ganz, sagen wir mal, voll und ganz im bürgerlichen Leben stehende Existenzen, die da eher so Zufall dahin gefunden haben durch die abendliche Tanzgruppe, Yogagruppe, und dann auf einmal hat man sich zusammengetan und da gemeinsam irgendwie so eine Entdeckungsreise gemacht. Im Großen und Ganzen sind diese Formen von ekstasefähigen Zirkeln sind dann doch eigentlich sehr inklusive Gemeinschaften. Da muss man erstmal irgendwie reinfinden. Ja, das ist nicht so wahnsinnig. Mhm. Das hat viel mit, deswegen heißt es auch bei uns im Untertitel Subkulturen. Das war viele Jahrzehnte lang in Subkulturen, die ja per se erstmal etwas Geschlossenes sind, organisiert. Und wenn man jetzt die Frage so ganz theoretisch stellen würde, würde ich natürlich durchaus begrüßen, wenn es eine Form von körperfreundlicher, sexualfreundlicher, beide Geschlechter gleicherlei ansprechender, geistig wie körperlich Religion gäbe, die dieses Bedürfnis, was bei vielen Leuten, nicht bei allen, ich glaube, ich muss nachher auch nicht sagen, dass das jetzt bei allen gleichermaßen ausgeprägt ist, und was uns auch total fernliegt, ist, da zu missionieren und zu sagen, dass ich jetzt irgendwie einer reformiert protestantischen Person sagen würde, du hast aber auch eine komische Form von Schrumpfglauben irgendwie hier, wenn wo ist der Körper nicht so, das liegt uns vollkommen fern. Aber wir haben festgestellt, es ist ein Bedürfnis bei vielen Menschen, und es wäre prinzipiell natürlich begrüßenswert, wenn es Angebote gäbe, die dieses Bedürfnis befriedigen würden oder die darauf antworten würden. Weil, und das ist dann nochmal so ein anderer Aspekt, Angebote gibt es zuhauf. Und das ist nicht immer das, was man jetzt vielleicht irgendwie gut findet. Also das ist ein Aspekt, der gar nicht so groß angesprochen wurde bisher, aber diese Form von Gemeinschaft, durchaus auch den Körper adressieren, Ekstase und vielleicht auch irgendwie pagane Glaubensgeschichten, das ist etwas, was total anschlussfähig ist für zum Beispiel völkische Gemeinschaften, was wir im Buch beschreiben, was es gibt, und die auch teilweise explizit damit auf Fang gehen. Ja, das ist genau das, da wird dann so ein Sonnenmännfeuer gemacht und dann hier schöne Dorfgemeinschaft, Ringel rein, Tanz und Frauen in schönen langen Gewändern irgendwie, und alles schaut ganz natürlich aus, und in Handumdrehen ist man bei irgendwelchen seltsamen Bewegungen wie der Anastasia-Bewegung, die aus Russland jetzt irgendwie so rüberschwappt in den Westen, die im Endeffekt eine total völkische, pagane sehr stark rechts, nach rechts driftende Glaubensgeschichte ist. Und ja, wenn man sagt, dass man das nicht gut findet, dann sollte man vielleicht eher Alternativangebote schaffen, die es ja auch gibt, und ja, die vielleicht da die Schwellen bewusst niedrig halten. Prinzipiell glaube ich, und das ist vielleicht das, wofür ich am meisten plädieren würde, jeder Mensch hat, glaube ich, genau das Recht, den Glauben zu leben, den er für angemessen hält. Und solange da niemand anderes verletzt, ist es irgendwie wunderbar. Solange der nicht missionierend ist, ist es auch wunderbar. Und wenn es dafür Angebote gäbe, die jetzt dieses Bedürfnis von, ich weiß nicht, wie viel es sind, die das, die Spiritualität eher exotisch erleben möchten, wenn das dadurch befriedigt werden könnte, würden wir das wahrscheinlich sehr gut heißen.
Ja, das ich finde diesen Hinweis wirklich wichtig, weil eben Subkulturen ja auch etwas Toxisches bekommen können, eben was du gesagt hast, wenn es dann so geschlossene Gemeinschaften werden, die mit diesem Auserwähltsein funktionieren. Und ja, das würde ich durchaus unterstützen, dass es immer gut ist, das in einem offenen Raum zu ermöglichen, indem ich auch eben auch immer Nein sagen kann, also welchen Schritt ich mitgehe. Oder? Und das ist ja dann in diesen Zirkeln, die du beschrieben hast, eben nicht mehr möglich. Da bin ich drinnen oder draußen.
Genau.
Und dieser weite Raum dünkt mich ganz wichtig, und das könnte eine Chance, also das würde ich sagen, sollten die Kirchen sowieso bieten. Bieten haben sie in der Kirchengeschichte leider auch nicht geboten, aber ich würde da sagen, da haben wir was gelernt. Und ich glaube, mit diesem Lerneffekt könnten wir durchaus anschlussfähig werden für solche Bedürfnisse auf jeden Fall.
Ja, die Kirchen befinden sich ja sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz gerade in großen Transformationsprozessen. Die müssen sich überlegen, wie geht es weiter, wie erhalten wir die Mitglieder. Vielleicht haben das ja jetzt ein paar Leute gehört, die da mitreden. Bevor wir jetzt langsam in Hitzerausch oder Koma verfallen, schlage ich vor, wir hören langsam auf. Ist auch unsere Zeit abgelaufen. Ich danke dir sehr, Paul Philipp.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier teilnehmen durfte.
Ja, vielleicht, wenn
sehr
du mal in Zürich,
Gespräch.
Ja, wenn du mal in Zürich bist, können wir mal an einen Rave gehen und machen deine Reportage über diese Form von Ekstase und gehen dann am nächsten Morgen in den Gottesdienst zusammen.
Oder machen einen berauschten Podcast.
Oder machen nochmal. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal irgendwo wieder.
Genau, bin gespannt, okay, was ihr draus macht. Und noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank euch beiden.
Danke.
Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.
Ja, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Der Stammtisch verabschiedet sich aus dem hitzigen Dachstockstudio in die verdiente Sommerpause. Wir wünschen euch einen berauschenden Sommer und hoffen, dass wir uns wiederhören dann im August. Macht's gut. Tschüss zusammen.